Es ist eine bittere Freude. 93 der von der Hamas verschleppten Geiseln sind inzwischen frei. Aber noch immer ist die Mehrheit der gekidnappten israelischen Kinder, Frauen und Männer weiter in der Gewalt der Terroristen. Offiziell bis morgen früh sollen die Waffen schweigen. Über eine Verlängerung der Feuerpause, auch um mehr Geiseln freizubekommen, verhandeln die USA und Israel in Katar. Die Situation für die Menschen in Gaza ist weiterhin katastrophal. Es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten. Wird die israelische Regierung nach der Feuerpause den Krieg fortsetzen? Waffenruhe in Nahost, was kommt danach? Unser Thema heute.
Phoenix-Runde.
Guten Abend, ganz herzlich willkommen bei uns. Das sind meine Gäste. Ich begrüße Ayala Goldmann. Sie ist Deutsch-Israelin und Kulturredakteurin der Jüdischen Allgemeinen. Herzlich willkommen Tim Guldimann, ehemaliger Schweizer Diplomat. Er war Botschafter in Iran. Dort hat er auch die Interessen der USA wahrgenommen, hat die OSZE-Mission im Kosovo geleitet, war Botschafter in Berlin und wurde Sondergesandter der OSZE in der Ukraine 2014. Herzlich willkommen, Azin El-Difrari. Sie sind deutsch-ägyptischer Politologe, Mitgründer der Candid Foundation, Buch- und Filmautor. Und wir schalten nach Israel. Zugeschaltet aus Tel Aviv ist uns ZDF-Korrespondent Michael Beverung. Schönen guten Abend, Herr Beverung.
Guten Abend.
Herr Beverung, jetzt schauen alle auf die Feuerpause. Die Frage, wird sie verlängert? Offiziell soll sie morgen beendet werden. Welche Chance sehen Sie gerade dafür, dass es eben doch ja weiter eine längere Waffenruhe gibt?
Also ich sehe eine unmittelbare Verlängerung von etwa 4 Tagen auf jeden Fall. Das ist im Prinzip in diesem allerersten Deal, der letzten Freitag begonnen hat, angelegt, dass etwa 100 israelische Geiseln, wenn möglich noch mehr, freikommen. Auch die entsprechenden Vorkehrungen, die entsprechenden Namen wurden vom israelischen Kabinett bestätigt. Die Gefangenen, die auf israelischer Seite freigelassen werden sollen. Es ist ein wichtiger formaler Akt. Also für die nächsten 4 Tage sehe ich kein Problem. Danach sieht es anders aus.
Was denken Sie, wie sieht es dann aus?
Also ganz genau mag das niemand so sagen. Die israelische Regierung schwört Stein und Bein, dass dann auf jeden Fall, wenn es keine weiteren Freilassungen gibt, also wenn es keinen weiteren Deal gibt, dass unmittelbar Geiseln freigelassen werden, dass dann die Kämpfe weitergehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine Verlängerung gibt, wieder vielleicht nach demselben Schema, jeden Tag 10 freigelassene israelische Geiseln gegen die dreifache Anzahl von palästinensischen Häftlingen in israelischen Gefängnissen. Aber so ein bisschen wird die Endfrage ja jetzt schon gestellt. Und die Endfrage, die die Kataris heute schon ausgesprochen haben, aber letztendlich das aussprechen, was ihnen auch die Hamas sagt, ist: Wollt ihr diesen Krieg beenden, allerdings mit einem Waffenstillstand beziehungsweise dann mit einem wie auch immer aussehenden Frieden gegen den Austausch aller Geiseln? Das ist im Prinzip die Endfrage, die die Hamas stellt. Dann wäre sie natürlich, und das ist das große Problem, erstens nicht ausgeschaltet, sie wäre der große Sieger. Mhm. Sie hätte sogar noch mit den vielen Geiseln, die sie in verbrecherischer Weise gekidnappt hat, sogar noch einen großen Gefangenenaustausch herausgehandelt. Ich glaube nicht, dass Israel dem zustimmen wird. Das heißt, am Ende wird es aber die Frage geben, und das wird die Hamas so stellen, eine sehr, sehr schwierige Frage für Israel: Entweder ihr gebt den Krieg ganz auf oder es kommen nicht alle Geiseln frei. Das heißt, dass aber Geiseln dann wahrscheinlich sterben werden. Und diese Konsequenz ist natürlich am Schluss die ganz bittere Konsequenz, die bittere Frage, der sich dieses ganze Land stellen muss. Sind wir dazu bereit? Deswegen glaube ich, wird jetzt auch schon ein wenig rhetorisch vorgebaut von der Regierung, dass man eben diesen Schritt bereit ist zu gehen, so wie umgekehrt schon mal rhetorisch lanciert wird über Katar. Es gäbe ja eine Möglichkeit für einen dauerhaften und langerhaltenden Waffenstillstand, wenn denn tatsächlich ein Austausch aller Geiseln gegen einen dauerhaften Waffenstillstand gelingen würde.
Ja, es bleibt kompliziert und schwierig, Herr Guldimann. Wie muss man sich das vorstellen? Es wird jetzt im Moment in Katar verhandelt. Wie muss ich mir das vorstellen als Laie? Wird da wirklich gesagt, so, ihr gebt uns das und wir geben euch das? Wie funktioniert das?
Ich gehe davon aus, dass es so ist. Aber die Ziele sind unterschiedlich. Netanyahu hat gestern in seinem Interview mit der Welt klipp und klar gesagt, das Ziel ist die Zerstörung, die bedingungslose Kapitulation der Hamas. Hat das verglichen mit dem Ende des Nationalsozialismus in Deutschland oder mit Japan. Das ist das Ziel von Netanyahu. Die Frage ist nicht, was er will, sondern die Frage ist, wird er daran gehindert, bis zum Ende zu gehen? Und das wird davon abhängen, was in der Innenpolitik in Israel passiert und was mit dem internationalen Druck auf ihn passiert. Und je länger diese Auseinandersetzung geht, und wenn man davon ausgeht, es sind auch 160 Geiseln ungefähr in Gefangenschaft, und das gibt Zeit für die Hamas, dieses furchtbares Spiel mit ein bisschen Befreiung, ein bisschen Waffenstillstand weiterzuziehen. Und das wird die Haltung auch der internationalen Gemeinschaft gegenüber Israel, wenn die Bilder kommen aus dem Gazastreifen, noch radikalisieren. Und dann wird sich der Druck erhöhen.
Also Sie sagen, das Ziel Israels ist die Zerstörung der Hamas. Frau Goldmann, was muss Ihrer Meinung nach das Ziel Israels sein in diesem Konflikt am stärksten?
Ja, meiner Meinung nach ist natürlich das Ziel Israels die Zerstörung der Hamas, beziehungsweise zu verhindern, dass so ein schrecklicher, barbarischer Angriff auf Zivilisten von dem Gebiet des Gazastreifens aus sich wiederholen könnte. Insofern ist dieses Ziel für mich, die Hamas zu zerstören, absolut militärisch zu zerstören, absolut nachvollziehbar.
Aber ist nicht das erste Ziel, die Geiseln zu befreien?
Das Ziel, die Geiseln zu befreien, ist sozusagen, steht daneben, weil letzten Endes geht es ja auch darum zu verhindern, dass in Zukunft noch mal Geiseln genommen werden können. Aber klar, im Moment ist sozusagen das Etappenziel ist natürlich, die Geiseln zu befreien, alle zu befreien. Und dieses unwürdige Geschacher von wegen 10 Menschen gegen Gefangene nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen, weil das sind Kinder dabei, das sind Frauen dabei, die leiden, die werden unter schrecklichen Bedingungen und unter Angst festgehalten. Natürlich ist es Israels Ziel, alle Geiseln zu befreien. Und es ist natürlich aus Sicht der Hamas macht es Sinn, das Ganze noch mehr in die Länge zu ziehen und so möglichst viel rauszuholen, wie es geht. Aber es ist eigentlich ein unfassbarer Zustand, dass man jeden Tag diese Nachrichten sieht und sie müssten alle freilassen, sofort, und zwar ohne Bedingungen. Aber das machen sie natürlich nicht.
Nee, weil sie natürlich auch genommen haben, um etwas auszuhandeln. Genau. Ja, die Frau, wenn man sich vorstellt, dass Katar jetzt diese Rolle spielt. Katar sitzt da und da sitzt jetzt der israelische Geheimdienstchef und Vertreter der USA. Die versuchen da irgendwie eine Lösung zu bekommen. Ist Katar wirklich jetzt der Schlüsselstaat da in diesem Konflikt?
Katar ist sicherlich einer der Schlüsselstaaten auf jeden Fall. Katar, dieses kleine Land mit so viel Geld, hat durch die Unterstützung Hamas oder schon als Mittler zwischen Hamas und Israel. Ich meine, man darf nie vergessen, dass die Gelder, die nach Gaza gingen, durch Katar bezahlt wurden, aber durch Israel dann vermittelt und letztendlich ausgegeben worden sind, oder vergeben worden sind. Katar probiert sich weiter als Regionalmacht, dieses kleine Land zu profilieren. Und es ist natürlich nicht das Schlüsselland, um diesen Konflikt beizulegen. Aber in der aktuellen Vermittlungssituation ist es das Schlüsselland, zusammen mit den Amerikanern. Vielleicht auch noch mal ganz kurz in die Vergangenheit zurück. Katar war natürlich auch das Schlüsselland zum Beispiel in der Vermittlung mit den Taliban. Und diese Rolle wird Katar weiterhin spielen.
Und die haben Sie jetzt halt eben auch. Das Schlüsselland ist aber dann doch, letztendlich sind es die USA, Herr Beverung. Oder ist das Land, das die größte Macht hat, diesen Konflikt ja zu befrieden?
Also ganz klar sind die USA das Land, was die größte Macht hat und den größten Einfluss auf Israel. Aber der ist auch begrenzt. Wir brauchen ja nur die letzten Jahre zurückzuschauen, welchen Einfluss die USA auf Israel geltend gemacht haben, um den vor sich hin brodelnden Konflikt damals zu befrieden. Da wurden allenfalls ein paar Lippenbekenntnisse abgegeben, aber kein wirklicher Druck auf Israel ausgeübt. Jetzt ist es so, dass Israel in einem schrecklichen, verbrecherischen Angriffskrieg angegriffen worden ist, sich verteidigen wird. Und natürlich, das muss man noch mal sagen, ist die Zerschlagung der Hamas, allerdings da muss man differenzieren, komplett kann die Hamas nicht zerschlagen werden. Die politische Hamas wird weiter bestehen in den Ländern rund um Israel. Da sitzen ja jetzt schon teilweise die Führer. Aber eine weitgehende, ich würde auch sagen vorläufige militärische Zerschlagung, die ist möglich. Das sieht man jetzt daran schon, was im Norden von Gaza passiert. Das wird auch im Süden möglich sein. Und wahrscheinlich wird es nur möglich sein, tatsächlich eine vollständige Zerschlagung, wenn dieser Kampf auch im Süden geführt wird. Und ich glaube auch, dass die Hamas schon sieht, dass sie sich teilweise verkalkuliert hat, dass Israel tatsächlich entschlossen ist zu dieser vollständigen Zerschlagung. Und natürlich ist auch die Hamas unter Druck, denn mit dem Tag, wo keine Geiseln mehr freigelassen werden, gehe ich davon aus, dass die Kämpfe wieder aufgenommen werden. Das heißt, auch die Hamas ist unter Druck, weiterhin Geiseln freizulassen. Ob das dann genauso kommt, kann ich natürlich auch nicht vorhersagen. Aber eines ist klar, auch die Hamas steht unter Druck. Und eines ist ganz klar, das Endziel ist auf jeden Fall die Zerschlagung des militärischen Arms, der militärischen Kämpfer im Süden von Gaza. Denn sonst wäre tatsächlich ja wieder ein solcher Angriff möglich. Mhm. Und das ist schlicht unvorstellbar, dass Israel das zulassen wird.
Das wäre vielleicht auch nochmal wichtig, auch aus Ihrer Sicht, Frau Goldmann, zu sagen, wie sehr dieser Angriff, dass die Tatsache, dass dieser Angriff passieren konnte, das Sicherheitsgefühl der Israelis und auch letztendlich auch der Juden in Deutschland beeinflusst hat.
Ich kann die Frage vielleicht einfach sehr persönlich beantworten, weil ich unter den 1200 Todesopfern von diesem Massaker persönlich jemanden kannte. Und zwar war das eine junge Frau, Mai Yitzhaki, sie war 25. Sie war Ex-Freundin von meinem Großcousin, also über ein paar Ecken, aber ich kannte die Frau. Ich habe sie mal gesehen bei einem Familientreffen, eine tolle junge Frau, gut aussehend, charismatisch. Also sie hatte ihr ganzes Leben vor sich und sie ist zu dieser Rave-Party gegangen in Re'im, wo die ganze Nacht getanzt wurde und dann um 6.30 Uhr die Terroristen kamen, Raketenangriff, Hamas-Kämpfer kamen und mehrere hundert Leute umgebracht haben, andere entführt haben. Und am 7. Oktober war das und am 10. Oktober hat mir meine Cousine erzählt, Mai ist verschwunden und wir wissen nicht, wo sie ist und wir hoffen, sie ist in Gaza als Geisel. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das hoffen sollte. Und wir haben die ganze Zeit nichts gehört. Und das sah nicht gut aus. Man hatte nur, ihre Schwester hatte von ihr mit ihr telefoniert. Es wurde auf Facebook gepostet. Also sie hat versucht, sich ins Auto zu flüchten. Es wurde auf das Auto geschossen. Sie hat sich in so einer improvisierten Bar versteckt, die da aufgebaut wurde. Und dann brach die Verbindung ab. Und dann kam also die Nachricht am 13. Oktober, dass ihre Leiche identifiziert wurde. Und natürlich, das war ein Schlag für die ganze Familie, die waren alle auf der Beerdigung, aber das war für mich natürlich eine sehr direkte Verbindung zu diesem Massaker und wir waren, man kann gar nicht sagen, wie schockiert wir waren darüber und über diese Bilder auf den Angriff auf dem Kibbutz, ausgerechnet der Kibbutz, das so
der nicht für Frieden und Aussöhnung stehen.
Ja, oder der neue wehrhafte Jude, das war, und das dauerte auch wirklich eine Zeit lang, bis ich verstanden habe, um was es sich da handelte, muss ich wirklich sagen, weil als Journalist analysiert man ja die Situation, wenn man nicht wirklich drinsteckt. Wenn man aber wirklich noch drinsteckt, dann hatte ich das Gefühl, das kam bei mir alles mit so einer Verzögerung an und es dauert eigentlich noch an bis heute.
Das heißt, für Sie ist sozusagen der Zustand dieses 7. Oktober eigentlich noch nicht wieder weg.
Genau, also da kann ich mich auf Nathan Schneider berufen, den israelischen Soziologen, das ist auch ein Autor unserer Zeitung, der Jüdischen Allgemeinen. Der hat vor ein paar Tagen in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt, er hat das Gefühl, seit dem 7. Oktober wachen wir jeden Morgen auf und es ist der 7. Oktober und wir kommen aus dieser Zeitschleife gar nicht raus. Mhm. Und während woanders die Zeit weitergeht, hat für uns der 8. Oktober noch nicht begonnen und der wird erst dann anbrechen, wenn alle Geiseln befreit sind und dann wird man auch erst in der Lage sein, überhaupt über irgendeine Art von Zukunft oder Lösung nachzudenken.
Ist das genau der Druck, auch Herr Goldemann, den natürlich dann, unter dem natürlich Netanjahu auch steht, dass das Wichtigste dann auch, wenn er sagt, zum einen die Hamas zerschlagen, zum anderen aber ganz klar, dass die Geiseln eben befreit werden müssen und dass man eigentlich noch nicht weiterdenken kann?
Nicht weiterdenken. Frau Goldmann, Sie haben gestern der Jüdischen Allgemeine geschrieben, seit dem 7. Oktober sind wir alle im Ausnahmezustand. Und das hilft nicht, weiterzudenken. Das heißt, die psychische Situation der israelischen Gesellschaft ist unter Schock. Und man weiß gar nicht, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Das ist das eine. Ich glaube, Gefährlich sehe ich vor allem, wenn diese Befreiungsdiskussion auf diese jämmerliche Weise jetzt weitergeht, und sie wird weitergehen, dass sich auf der einen Seite in der internationalen Bild von diesem Konflikt eine Haltung gegen Israel aufbaut, nicht zuletzt wegen Fernsehsender Al Jazeera auf Arabisch im arabischen Raum, als auch generell im sogenannten Süden der Welt, gegen Israel, gegen den Westen, gegen Amerika. Und das Zweite ist, das Gleiche passiert ja auch in unserer Gesellschaft. Das heißt, über diesen Krieg wird die Konfrontation zwischen dem Antisemitismus in unserer Gesellschaft und der Staatsräson, der Haltung der Regierung, noch eskalieren. Und beides, befürchte ich, wird sehr schwierige Belastung ausüben auf die weitere Diskussion.
Mhm. Ja, wie sieht man es in der arabischen Welt, Herr Frau? Wie kann man, gibt es da eine Möglichkeit seit dem 7. Oktober? Ist es nur Verhärtung oder gibt es auch eine Möglichkeit, dass man sagt, wir müssen irgendwo miteinander wieder zurechtkommen?
Ich kann nicht für die arabische Welt sprechen, aber ich kann nur so ein paar kleine Indikatoren geben. Es wird davon ausgegangen, dass zum Beispiel Saudi-Arabien, was ja schon bereit war, mit Israel in Frieden einzugehen, aber eben nicht unter Ausschluss der Palästinenser, wenn sich die Lage etwas beruhigt, wird durchaus irgendwann diplomatische Beziehungen mit Israel aufnimmt. Und ich kann Sie natürlich verstehen, wenn Sie sagen, also das nach Hamas wird im Moment in Israel nicht gedacht. Aber natürlich wird es in Israel gedacht. Ne? Man begleitet im Moment keine Abrechnung gegen den aktuellen israelischen Premierminister. Man sagt, danach gucken wir genau, was passiert ist, wo das Versagen war. Aber natürlich gerade die großen israelischen Generäle, die in der Politik aktiv sind, probieren schon nach Hamas zu denken. Ne? Was gibt es für Szenarien? Wie soll es weitergehen? Eine Besetzung Gazas wurde ausgeschlossen. Ne? Und es gibt ja im Grunde auch nur 4 Optionen, über die weiter nachgedacht werden, auch wenn die alle schwierig sind. Mhm. Erste Option, wir frieren diesen Konflikt noch mal ein, wie es vorher war, und dann kann es total wieder explodieren. Option 2, wir schmeißen alle Palästinenser raus, wie es auch von extremen israelischen Politikern gefordert wird. Diese Option scheint mir aber überhaupt nicht realistisch. Und dann gibt es noch diese 2 anderen Optionen. Zwei-Staaten-Lösung oder eine Ein-Staaten-Lösung. Da würde ich sagen, die Zwei-Staaten-Lösung ist wahrscheinlich, auch wenn die sehr reduziert sein wird. Aber darüber wird nachgedacht. Und ich finde, wir sollten auch jetzt schon gerade in Europa oder wir Deutschen mit unserer großen Mitverantwortung darüber intensiv nachdenken, wie kommen wir denn zu einer Zwei-Staaten-Lösung nach diesem schrecklichen, wirklich schrecklichen
Weckruf. Reden wir auf jeden Fall gleich noch drüber. Ich würde aber gerne mal Herrn Beverung noch mal bei Ihnen noch mal nachfragen, Herr Beverung, wie sehr ist dieser Schockzustand immer noch in Israel, dauert der noch an, solange halt eben auch noch nicht alle Geiseln frei sind? Oder gibt es auch eine Bewegung, die sagt, ja, wir müssen irgendwie auch schauen, was dann kommt? Und ist sozusagen die Mehrheit dafür, dass diese Feuerpause verlängert wird? Oder ist das Wichtigste eben tatsächlich, dass die Geiseln alle so schnell wie möglich natürlich freikommen?
Also ich kann natürlich noch nicht genau in die Volksseele schauen, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass Israel als Gesellschaft nach wie vor extrem hart getroffen ist. Und die Geiselfrage ist ja wie ein Messer im Bauch eines lebenden Menschen, was immer wieder umgedreht wird, um erneut Schmerz zuzufügen. Und mit dieser Geiselfrage wird eben auch der Schmerz des 7. Oktober immer wieder neu aufgeladen. Und als Gesellschaft empfinden das die Menschen sicherlich. Umgekehrt wird natürlich, davon können Sie ausgehen, sowohl bei der Armee als auch bei den politisch führenden Köpfen darüber nachgedacht, wie es weitergeht. Und natürlich gibt es schon jetzt, davon können Sie ausgehen, mir hat man ihn nicht persönlich mitgeteilt, aber es gibt mit Sicherheit einen Plan, was denn auch nach einer sich abzeichnenden möglichen vollständigen Besetzung des Gazastreifens, der würde von Israel besetzt werden, was anderes ist gar nicht erstmal vorstellbar. Die Frage ist, wie lange das dann dauert und was kommt dann? Und ich glaube, dass sicherlich die Zwei-Staaten-Lösung ein wichtiges Endziel ist, aber ich glaube, was diesen Konflikt nicht weiterführen wird, ist eben dieses Endziel, was in den letzten, man kann sagen, Jahrzehnten ja nur noch ein Lippenbekenntnis war. Jedenfalls von allen westlichen Staaten, von Israel, was ja auch zu einer großen Verbitterung der arabischen Welt geführt hat. Und ich glaube, man müsste erstmal zu konkreten Schritten kommen, zum Beispiel auch im Westjordanland, dass es dort eben eine Rechtsgleichheit gibt, dass es nicht eben diese andauernde strukturelle Benachteiligung der Palästinenser gibt, diese Vertreibung gibt, dass gleiches Recht für alle gilt, dass nicht etwa Siedlerverbrechen kaum verfolgt werden, aber terroristische Verbrechen der Palästinenser. Das wäre sicherlich ein erster Schritt. Natürlich auch, wenn der Siedlungsbau so weitergeht, dann braucht man auch nicht über eine Zwei-Staaten-Lösung
zu reden. Die Frage ist,
auf einem niedrigen Niveau an oder es wird nicht weiterführen.
Die Frage ist, mit wem macht man das? Weil das ist ja auch nicht so ganz einfach, Herr Guldimann. Sie selber haben sogar mal mit Hamas-Vertretern am Tisch gesessen, mit westlichen Vertretern und Muslimbrüdern in einer konfliktvermittelnden Situation 2009. Kann man das noch?
Man kann es schon. Die Frage ist, was ist das Ziel? Es ist nicht die Frage, kann man sie treffen, sondern besteht die Möglichkeit einer Verständigung. Und die Frage bezüglich der Hamas ist, gibt es sie dann noch? Netanyahu sagt, nein, es gibt sie nachher nicht mehr.
Natürlich wird es sie noch geben.
Ich bin sicher, sie wird sie geben. Aber das ist die eine Frage. Das zweite ist im Moment.
Aber nach diesen barbarischen Akten würden Sie sagen, trotzdem?
Ja, im Moment sprechen Amerikaner und die Israelis in Doha mit der Hamas über die Befreiung von Geiseln. Okay. Die Frage ist, ob man dann eine Möglichkeit sieht, über etwas anderes zu sprechen und welche Rolle allenfalls die Hamas in weiterer Zukunft überhaupt noch spielen wird. Und das ist dann abhängig davon, was will die Bevölkerung. Solange der Bevölkerung keine Perspektive gegeben wird in Gaza, gibt es für sie die Hamas als schützende Macht. So kriminell, so machistisch, so islamistisch sie ist, es gibt nichts anderes. Also die Frage einer Lösung bezüglich insbesondere Gaza, aber auch für die Westbank ist, was ist die Perspektive? Und solange es diese Perspektive nicht konkret gibt, ist es sehr schwierig. Ich glaube, der erste Schritt war, das war auch der Schritt von Biden, dass er von der Zwei-Staaten-Lösung wieder gesprochen hat. Und interessanterweise hat auch Iran die Zwei-Staaten-Lösung akzeptiert. Und zwar in der Entscheidung in der Resolution in Riad und dann nochmals in der UNO, ohne irgendwelche Reserveklauseln anzumelden.
Also das wäre jetzt wurde ein Punkt, nicht wo man sagt, man muss diesen Tiefpunkt nutzen, um sozusagen dann irgendwo nach vorne zu
gehen. Ja, wenn man noch etwas Optimismus hat.
Das wirkt jetzt aber so, dass Sie das nicht gut finden.
Nein, das hat mich nur amüsiert, weil auf der Iran jetzt die Zwei-Staaten-Lösung begrüßt oder nicht, glaube ich, spielt keine Rolle. Der Iran ist an der Auslöschung Israels interessiert. Und genau wie die Hamas, die das in ihrer Charta auch festgeschrieben hat. Und selbstverständlich kann man mit der Hamas über pragmatische Fragen reden, wenn man Geiseln befreien will. Aber letzten Endes wird die Hamas ihre politische Haltung nicht ändern. Das ist einfach ihr Programm. Und ich denke, das Problem ist einfach, natürlich kann man die Hamas in gewisser Weise, oder wenn man das so nennen will, den militärischen Arm schwächen, ausschalten. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie sehr diese Bewegung mental trotzdem noch unterstützt wird. Die werden ja in Westjordanland jetzt wirklich gefeiert als die Helden. Also da gibt es ja auch zum Teil schreckliche Bilder. Und man sieht überall die Hamas-Fahnen, man sieht nebenbei auch angebliche Kollaborateure, die aufgehängt werden von irgendwelchen Brigaden in Tulkarem. Also das Problem wird ja nicht dadurch gelöst, dass man sozusagen die militärische Führung ausschaltet oder alle Tunnel.
Aber ich glaube, die Perspektive ist doch so wichtig. Also die Palästinenser, die sind mehr pro Hamas als vor diesem barbarischen Akt. Eben weil der Hamas auch sich die Freilassung palästinensischer Gefangener auf die Fahnen schreibt. Aber wirklich geht es den Palästinensern, die auch zum Beispiel ganz massiv in Gaza gegen Hamas demonstriert haben, noch in diesem Jahr, und schrecklich unterdrückt wurden, natürlich um eine Perspektive. Nicht immer auf dieser Verliererseite zu stehen und keine gesicherte Zukunft zu haben. Ne? Und da müssten wir jetzt ja alle mal auch drüber nachdenken. Und Hamas, nochmal eine andere Frage. Was ist eigentlich Hamas? Da gibt es natürlich wirklich diesen militärischen Flügel. Aber dann gibt es natürlich auch Hamas, leider als eine soziale Bewegung, die so tief in der palästinensischen Gesellschaft verankert ist. Und mit diesen Menschen wird man bedauerlicherweise in irgendeiner Form reden müssen. Weil Hamas ist ja nicht dadurch groß geworden, dass es sofort Terroranschläge begangen hat, sondern eben als Teil der Muslimbrüderschaft sich zum Beispiel im Sozialwesen investiert hat und so weiter und so fort. Was macht man mit diesen Menschen? Also wir müssen da auch irgendwie eine Form moderat, ich möchte gar nicht das Wort moderat in den Mund nehmen, aber mit Hamas-Leuten irgendwann wieder reden, die halt kein Blut an den Händen haben. Und wird schwierig.
Ja, die Frage ist, wer vertritt eigentlich wirklich die Interessen der Menschen in Gaza, der Palästinenser?
Haben seit 16 Jahren keine Wahlen mehr stattgefunden.
Ja, eben. Aber es ist vielleicht etwas gefährlich, wenn man einfach sagt, die haben mal gesagt in ihren Statuten, Auslöschung von Israel. Es ist ja oft so in solchen Konflikten, dass die Gegenseite mit verschiedenen Positionen spielt. Erinnern Sie sich an Bob Kennedy in der Kuba-Krise? Der hat zwei Messages gesendet zu den Sowjets. Eine gut, eine schlecht und böse. Und die Sowjets haben die gute gewählt. Und dann konnten die sagen, okay. Also mit anderen Worten, wenn man jetzt bei den Hamas schaut, gibt es Positionen, auf deren Grundlage man etwas tun könnte. Es gibt Positionen, die sind absurd.
Also ich kann diese Unterscheidung zwischen dem militärischen und dem politischen Arm nicht so nachvollziehen. Das, was über die Perspektive gesagt wurde, ist natürlich vollkommen richtig. Natürlich brauchen die Palästinenser als Volk eine Perspektive. Und anytime würde ich die Zwei-Staaten-Lösung unterstützen. Aber sozusagen immer das zu erklären, dass sich die Palästinenser so radikalisiert haben, dass sie die Hamas unterstützen, dass Hamas dieses Massaker verübt wurde, das liegt daran, dass sie keine Perspektive hatten. Das geht mir einfach sozusagen...
Nein, das geht nicht um Rechtfertigung.
Also es geht nicht um sie, aber das sozusagen, das hört man oft. Das wird dann sozusagen damit erklärt, die Leute waren so verzweifelt und die sind so in die Ecke gedrängt worden. Und das ist natürlich absurd. Sicherlich gibt es aber bei den Palästinensern Menschen, mit denen man reden kann. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber ich glaube, man macht sich was vor, wenn man sagt, na, es gibt ja die bösen Hamas-Leute und dann gibt es auch irgendwie die guten, mit denen man irgendwie vielleicht doch mal reden kann. Da wäre ich mir nicht so sicher.
Es geht nicht um gut und böse. Die Frage ist, mit wem kann man überhaupt reden? Und da gibt es, das ist noch eine ganz andere wichtige Sache. Die Israelische überlegen ja auch die ganze Zeit, wen haben wir noch als Ansprechpartner? Eben halt nicht den steinalten Palästinenser. Präsidenten der palästinensischen Gebiete, ne? Sondern es ist ja leider so in den Konflikten, da haben viele Menschen doch Blut an den Händen. Da gibt es zum Beispiel Marwan Barghouti, sehr anerkannter unter Palästinensern, anerkannter politischer Führer, sitzt seit mittlerweile 20 Jahren wieder im israelischen Gefängnis. Und das sind also Sachen, die muss man aktivieren. Was können wir oder was kann die Welt, wenn sie da auch probiert zu vermitteln, mit solchen Menschen wie Marwan Barghouti machen. Frieden wird ja nicht geschlossen zwischen Unschuldslämmern. Ne? Wenn wir uns mal angucken, wie wurde zum Beispiel in Irland Frieden geschlossen mit der IRA und so weiter. Das sind schwierige und auch nicht schöne Prozesse, aber wir sollten einfach mal gucken, wo können wir in der Zukunft überhaupt hingehen, dass dieser endlose Konflikt mal aufhört.
Sorry. Ja. Alles gut, Sie sind ja dafür da, um das zu sagen. Ich muss nur gucken, dass alle hier zu Wort kommen. Herr Beverung, jetzt war ja gerade der Bundespräsident Steinmeier da, ist auch weitergefahren nach Katar. Also gibt es einen Punkt, wo Israel auch gerade besonders eben nach Deutschland schaut und da nochmal besondere Unterstützung möchte auch? Und hätte Deutschland da eine mögliche Rolle, auch eine vermittelnde Rolle?
Ich glaube, das muss man ganz klar mit Nein beantworten. Deutschland wird sicherlich hier als sehr wichtiger Partner angesehen und auch die bisherigen Statements. Und Deutschland ist ja eine der wenigen Staaten, die nach wie vor uneingeschränkt das Selbstverteidigungsrecht der Israelis unterstützt. Das wird hier sehr wohlwollend gesehen, aber einen wirklichen Einfluss hat Deutschland nicht. Ich glaube, das Problem ist eben auch, dass in der Vergangenheit zu lange weggeguckt worden ist. Man hat geglaubt, dass die Hamas sich entwickelt, wie es vielleicht mal die Fatah getan hat unter einem Yasser Arafat, dass sie moderater wird, dass sie vielleicht tatsächlich zu einem politischen Ansprechpartner wird. Jetzt hat sich aber zumindest unter Sinwar, und das ist der Mann, der in Gaza das Sagen hat, im Gegensatz zu den anderen politischen Führern, die teilweise auch ein bisschen den Kontakt verloren haben, die in den anderen teilweise arabischen Emiraten, zum Beispiel in Katar sitzen, der hat sich entschieden, einen Weg zu wählen, der tatsächlich wahrscheinlich nur noch mit dem IS oder mit anderen barbarischen Gruppen vergleichbar ist, die sich für einen völlig entmenschlichten Krieg, der eben nichts mehr mit, keinen Weg mehr auch für Diskussion oder für politische Kommunikation offen lässt. Ich glaube, dass zumindest dieser Teil kein Gesprächspartner für die Israelis mehr sein kann. Aber natürlich wird es Gesprächspartner geben müssen. Und da kommen wir wieder zu den Versäumnissen. Vor 2 Jahren hätte es Wahlen geben sollen in Gaza und im Westjordanland. Die wurden unter fadenscheinigen Gründen von Abbas abgesagt. Aber auch niemand, weder die USA noch Europa, hat gesagt, wir müssen jetzt diese Wahlen aber durchführen. Sie wären ohne weiteres durchführbar gewesen. Da waren viele, viele andere Gruppen, Grassroot-Gruppen am Start. Das hätte sicherlich eine Stärkung der Hamas gegeben, aber auch andere, moderatere Gruppen, friedliche Gruppen gestärkt. Israel hatte kein Interesse daran, die USA hatten kein Interesse daran, Deutschland hat sich nicht positioniert, die einzigen waren vielleicht noch die EU, die ein bisschen Druck gemacht haben, aber wie wir alle wissen, es hat diese Wahl nicht gegeben. Damit gab es auch keine Einheitsregierung und keinen Partner, der vielleicht in Verhandlungen mehr Druck hätte auf Israel ausüben können.
Ist das was, was Sie sich wünschen, Frau Goldmann, auch wenn Herr Bewung sagt, großen Anteil hat Deutschland da nicht, aber gibt es da Punkte, wo Sie sich mehr Einfluss wünschen würden, wenn wir die Sachen, die falsch gelaufen sind in den letzten Jahren?
Naja, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass Deutschland in der Sitzung der UN-Vollversammlung im Oktober anders abgestimmt hätte. Da wurde ja eine Resolution verabschiedet, in der der Terrorakt der Hamas gar nicht erwähnt wurde. Und Deutschland hat sich enthalten, aber Deutschland hätte natürlich auch dagegen stimmen können. Das erschließt sich mir nicht, warum sie das nicht getan haben.
Das ist ein Punkt, der wichtig ist, Herr Guldemann. Wenn man jetzt auf die Versäumnisse schaut, die Herr Bewerung da gerade beschrieben hat, welche Lehren muss man daraus ziehen jetzt für das Engagement jetzt? Oder ist es jetzt sozusagen zu spät, auch für Europa und Deutschland?
Ich glaube, es wäre eine kühne Behauptung zu sagen, man kann aus der Geschichte lernen. Wahrscheinlich lernt man nicht. Und trotzdem stellt sich die Frage, ja, was ist möglich? Und ich glaube, heute stellt sich ja nicht die Frage, will man mit der Hamas über Frieden reden heute? Heute geht es darum, mit Ihnen über die Befreiung der Geiseln zu sprechen. Und wie sich das weiterentwickelt, ist noch relativ weit weg. Also darum ist die Frage der Legitimation der Hamas.
Aber muss man nicht weiter den Schritt weiterdenken?
Ja, aber ich glaube, ich würde es nicht bezüglich dessen weiterentwickeln, was zu verhandeln wäre mit der Hamas, sondern bezüglich dessen, was ist die Perspektive, die man den Palästinensern geben kann. Denn nur mit einer solchen Perspektive ist es möglich, die palästinensische Bevölkerung in der Westbank und vor allem in der Gazastreifen so zu mobilisieren,
dass andere... Wer muss ihnen die Perspektive geben? Israel oder die internationale Gemeinschaft? Wer
schön,
muss das tun?
Schön wäre es, wenn Israel das könnte. Ich habe Angst, das passiert nicht. Aber interessant ist ja, dass sowohl von arabischer Seite als auch von Amerika und der Europäischen Union zumindest der Wille da ist. Und dass das einzig Positive dieser Katastrophe im Moment ist, dass man wieder hinschaut. Dass man sagt, Moment, ja, irgendwie, es braucht eine Lösung. Man beginnt, über die Zwei-Staaten-Lösung zu diskutieren. Das heißt an sich noch nichts. Sondern die Frage ist, was ist die Perspektive für die palästinensische Bevölkerung? Und wenn das entwickelt wird, muss man schauen, wer sich da herausbildet als mögliche Gesprächspartner. Das kann man heute noch nicht sagen.
Das geht aber nicht mit einem Regierungschef Netanyahu, oder?
Ja gut, ich bin auch kein Israeli. Also da gibt es vielleicht noch bessere Deutung. Aber mein Gefühl ist natürlich auch, wenn ich mit meinen israelischen Freunden rede, dass diese Regierung nicht sehr lange an der Macht mehr bleiben wird. Also das ist schon die generelle Einschätzung. Aber es gibt natürlich in Israel sehr vernünftige Stimmen auch, extrem vernünftige Stimmen. Da sind wir auch noch in der mittleren Zukunft, mit denen sicherlich, die sich sicherlich über Lösungen Gedanken machen. Aber ein Gedanke ist mir noch ganz wichtig. Wenn wir sagen, Deutschland kann nicht viel machen und ist relativ machtlos. Ich glaube, Deutschland kann Zeichen und Symbole setzen. Man könnte in absehbarer Zeit in Berlin zum Beispiel eine Konferenz einberufen, wo Vertreter, verschiedene Experten, zivilgesellschaftliche Vertreter nach Hamas vorbereiten können. So hat der Oslo-Prozess auch angefangen. Da wurden Stimmen gesucht und Leute miteinander gebracht, die irgendwie mit einem gewissen Pragmatismus, aber mit zumindest der Idee, eine bessere Zukunft zu gestalten und aus dieser Spirale des Leidens auszusteigen, etwas zu schaffen. Und diese ganze Roadmap wurde im Grunde durch solche Prozesse, und da kann Deutschland schon was sagen. Deutschland ist eine Stimme, die wird gehört. Das deutsche Bild in der arabischen Welt ist im Moment extrem, extrem schlecht. Also Deutschland nimmt man fast mal so ein bisschen mit Pinzetten an. Aber trotzdem können wir natürlich eine aktive Außenpolitik betreiben und natürlich auch versuchen, die EU, die selber natürlich Meinungsverschiedenheit hat, stärker zu motivieren und wirklich diesen Oslo-Prozess und diese Wegekarte neu zu beleben.
Wäre schön, wenn es ginge. Herr Bewerung, schauen wir noch mal nach Gaza. Also wie
es sind jetzt viele Menschen geflohen innerhalb des Gazastreifens. Jetzt gibt es diese Feuerpause. Israel sagt aber doch klar, Netanjahu hat ja gesagt, er will diesen Krieg auf jeden Fall fortsetzen. Also wie ist die Situation da im Moment und gibt es Möglichkeiten, dass sich die Situation der Menschen dort verbessert?
Vielleicht noch einen kurzen Satz zur Stimmung in Israel, weil diese ganzen Konferenzen und das, was die ganzen Partner von außen machen können, das ist ja schön und gut. Aber in Israel, das muss man ganz klar sagen, gibt es keine Stimmung, auch unter den Oppositionsparteien gegen Netanjahu, die für eine Zwei-Staaten-Lösung wären. Es gibt kaum Stimmen und deswegen warne ich auch immer wieder, gleich mit der Zwei-Staaten-Lösung anzufangen. Wenn man tatsächlich in Israel Zustimmung zu wie auch einem immer gearteten Wiederbeleben eines völlig toten Friedensprozesses machen will, der ist tot, töter als tot. Und wenn man da was machen will, sollte man vielleicht nicht gleich wieder mit der Maximallösung anfangen, sondern sagen, wie können praktische Schritte aussehen, wenn man die Israelis mit ins Boot holen will, denn sonst wird man sie nicht ins Boot holen, wenn man wieder bei dem Maximalziel bleibt.
Sehr gut, aber wie soll das denn aussehen? Das wäre jetzt meine Frage an Sie. Was könnte man konkret machen?
Ich glaube, dass man, ich bin jetzt auch natürlich nicht der Weissager, aber ich glaube, dass man praktisch tatsächlich erstmal in Gaza einen neuen Endzustand herbeiführen muss, ein neues Sicherheitsregime. Dann muss man vielleicht gucken, wie man Gaza entwickeln kann. Denn einen großen Vorteil hat Gaza, die israelischen Siedler gibt es dort nicht mehr. Das ist der große Unterschied zum Westjordanland. Und man könnte vielleicht gucken, das war ja schon mal eigentlich auch 2005 so gedacht, wie könnte sich Gaza entwickeln ohne israelische Besatzung, ohne israelische Siedler? Das Experiment ist mit der Hamas, und zwar gewählt von der Bevölkerung, komplett schiefgegangen. Und die Israelis sind abgezogen, müssen jetzt diesen Gazastreifen mühsam zurückerobern, weil es nicht anders geht. Und es wäre danach die Frage, vielleicht auch, ich sehe auch eine große schon Distanz auch in der Bevölkerung im Gazastreifen zu Hamas. Das sind nicht nur alles Unterstützer von der Hamas, sondern die leiden genauso darunter. Und die ersten, die sich beim Wiederaufbau wahrscheinlich die Taschen füllen werden, sind Hamas-Funktionäre, die sich ihre Apartments wieder aufbauen werden. Auch das ist wie in Ramallah eine korrupte Funktionärsschicht, die in weiten Teilen der Bevölkerung, sicherlich nicht von allen oder Mehrheit, das kann man schlecht sagen, es gibt keine Umfragen, aber zumindest von einem großen Teil der Bevölkerung sehr, sehr kritisch gesehen wird. Und vielleicht ist ja auch ein Ende der Hamas-Herrschaft so etwas wie eine Befreiung im Gaza. Das ist jetzt noch ganz, ganz große Zukunftsmusik. Ja. Kommen wir noch mal zu der Frage, wie es den Menschen geht. Und ich glaube, denen geht es natürlich, das sind die größten Leidtragenden dieses Konfliktes, weil natürlich die militärische Macht der Israelis dort ein absolutes Trümmerfeld hinterlassen hat. Und die Frage ist natürlich, was viele Beobachter sich jetzt fragen, wie soll denn der Krieg jetzt im Süden weitergeführt werden, wo der ganze Norden in den Süden gegangen ist, 2 Millionen Menschen. Wir haben auch mal versucht, jetzt hinzugucken auf den Bereich, den die Israelis den Flüchtlingen zugewiesen haben, wenn die Kämpfe denn weitergehen sollen. Da ist nicht allzu viel. Das ist ein Streifen am Meer. Und die Frage ist auch, wo kommen die Menschen unter jetzt? Hier sind Winterstürme. Also momentan kommt humanitäre Hilfe an, kommt Unterstützung. Aber die Weltgemeinschaft wird gucken müssen, wie geht es den Menschen, wenn denn tatsächlich die Kämpfe auch im Süden aufgenommen werden.
Herr Gulyman, ist das die große Gefahr auch für Israel, dass sie, je schlimmer die Situation in Gaza ist, dass natürlich die Solidarität mit Israel immer noch stärker schwindet und dass es ganz schwierig ist, in diesem Konflikt eine Position zu beziehen?
Also ich habe Angst, dass diese Solidarität mit Israel von Deutschland aus offiziell ist, aber dass die Spaltung in der deutschen Gesellschaft, das habe ich vorher gesagt, mit dem Antisemitismus noch zunehmen wird. Ich glaube, hier haben wir ein sehr großes Problem und auf der globalen Ebene auch, dass die Stimmung gegen Israel, gegen Amerika, gegen den Westen, gegen Deutschland zunehmen wird. Da wird sich nur Putin freuen. Und ich glaube, das macht die ganze Sache enorm schwierig.
Empfinden Sie es auch so, dass die Stimmung da jetzt so, je negativer wird, je länger dieser Konflikt dann andauert und je schlimmer die Zustände auch in Gaza sind?
Also ich habe diese negative Stimmung jetzt vor 5 Wochen sehr akut mitbekommen. Also ich war als Journalistin mit Bundeskanzler Scholz in Israel und da gab es drei Raketenangriffe währenddessen, auch am Flughafen. Und ich war ehrlich gesagt erstmal froh, wieder in Berlin zu landen. Dann habe ich in die Zeitung geschaut und da hieß es, Davidsterne an Häuser geschmiert. Und sozusagen, da war einer abgebildet, ein riesen Davidstern, 4 mal 5 Meter. Bei uns um die Ecke, wo ich wohne in Berlin. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und dachte, das darf ja nicht wahr sein, aber wirklich mit antisemitischem Schriftzug. Und dann erzählte mir mein Sohn, aus seinem Freundeskreis hat ihm jemand erzählt, ihnen wurde ein Davidstern an die Hauswand gemalt und neben das Klingelschild. Und er sagt, das ist ja furchtbar, Mama. Und ich war wirklich schockiert, weil ich sowas noch nicht erlebt hatte in der Dimension. Gut, und dann gab es diese zum Teil sehr gewalttätigen Demonstrationen in Neukölln. Seitdem ist das alles wieder etwas abgeflaut, zum Glück. Die Polizei hat da auch endlich geschafft, durchzugreifen. Natürlich ist es was uns sehr besorgt. Und was uns am Anfang natürlich auch besorgt hat, war, dass die Stimmen, also ich meine jetzt nicht einzelne, es ist immer so global zu sagen Muslime, es gibt ja alle möglichen Muslime in Deutschland, aber was so die Verbände anging, wo man dachte, da müsste jetzt mal eine Stellungnahme kommen, da müsste jetzt mal ein Statement kommen, die müssten das ja mal verurteilen, die haben da alle so rumgeeiert. Und dann kam noch Herr Erdogan um die Ecke mit seiner Solidarität für die Hamas.
Der auch jetzt wieder Netanyahu als Schlechter von Gaza bezeichnet hat. Also es sind ja ganz starke Worte.
Ja, also man macht sich da natürlich schon Sorgen. Und ich denke manchmal, es ist von hier aus sowieso nicht möglich, irgendwelche Lösungen für den Nahostkonflikt zu entwickeln. Also es muss eine Lösung für Deutschland geben, wie verschiedene Minderheiten hier weiterhin zusammenleben, ohne dass hier irgendwie eine Art von Religionskrieg inszeniert wird und wir sozusagen den Kopf dafür hinhalten müssen, was ganz woanders passiert. Das kann nicht sein.
Mhm. Schwierig. Herr El-Dufraoui, wo sehen Sie eine Hoffnung aus diesem Konflikt?
Es war ein ganz barbarischer Weckruf. Und in gewisser Weise muss man leider sagen, dass Hamas ja irgendwie im Moment auf der Gewinnerseite steht. Die gewinnen durch dieses Schachern, dieses schreckliche Schachern um Geiseln. Und dadurch, dass dann halt so viele Palästinenser freigelassen sind. Und sie haben in der Ansicht vieler Araber, vieler Palästinenser dadurch gewonnen, dass wieder über die Zukunft Palästinas oder palästinensischen Gebiete geredet wird. Ja. Dass darüber wieder geredet wird, ist in der Tat vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer. Aber wie auch hier ständig betont wird, der Weg zu einem Frieden ist so steinig und so lang. Er bedarf im Moment, wirklich gerade im Moment, aller unserer Anstrengungen. Auch, wie Frau Goldmann sagte, in unserem eigenen Interesse. Diese unerträgliche Polarisierung der deutschen Gesellschaft, und das ist auch nicht nur die deutsche, es ist die französische, es ist, dieser Konflikt hat mittlerweile eine globale Projektions- und Spaltungsdimension angenommen, der nochmal zeigt, dass wir uns jetzt wirklich mal dringlich nach 70 Jahren um eine wirkliche Lösung kümmern müssen.
Herr Gudimann, sehen Sie so einen Hoffnungsschimmer in diesem ganzen Konflikt?
Ja, ich kann da nur zustimmen, dass vom Weckruf, aber das ist noch nicht viel. Und ich glaube, unsere Aufgabe hier wäre vor allem, beim Antisemitismus anzusetzen. Ich glaube, hier gibt es eine enorme Aufgabe. Und eine Möglichkeit sehe ich, dass man versucht, in die Diskussion hinein stärker zu bringen, dass wir eine Brandmauer brauchen zwischen dem Antisemitismus und der Kritik an israelischer Politik. Nicht Israel-Politik, nicht Israel-Kritik. Israel-Kritik impliziert allenfalls die Infragestellung des Existenzrechts von Israel. Geht gar nicht. Aber die Kritik an israelischer Politik auf der einen Seite und Antisemitismus auf der anderen Seite. Wenn es von offizieller Seite oder von der öffentlichen Meinung gelingt, hier eine Brandmauer zu machen, ist es schwieriger für die andere Seite, die Kritik an Israel-Politik zu instrumentalisieren für einen verkappten Antisemitismus. Und das ist, glaube ich, eine zentrale Aufgabe, die wir hier haben. Denn ich halte das für enorm gefährlich für irgendeine Rolle, die Deutschland spielen kann, für den Nahen Osten.
Vielen Dank, Herr Guldemann, vielen Dank, Herr Beverunge, für Ihre Zeit, vielen Dank, Herr Elderau, und vielen Dank, Frau Goldmann, für die Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen sind wir wieder für Sie da, und dann schauen wir nach Dubai zur UN-Klimakonferenz. Wieder nur heiße Luft, fragen wir da. Und jetzt geht's weiter mit Phoenix der Tag und Hans-Werner Fittgau. Bis dahin. Tschüss.